Herzlich willkommen beim Gen-AI-Special des Adesso IT Tacheles Podcasts. Hier dreht sich alles um generative KI und die Möglichkeiten, die diese Technologie Unternehmen bietet. Heute sprechen Jens Geres, Abteilungsleiter Projekte, Basisdienste und Querschnittsverfahren vom ITZ Bund, über das KI-Portal KIPITZ als Enabler der Bundesverwaltung. Und damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, stellen wir uns auch kurz vor. Mein Name ist Benedikt Bonnmann und ich verantworte als Adesso unter anderem das Thema Gen-AI. Herr Geres, stellen Sie sich doch mal ganz kurz vor und welche Aufgaben Sie da so wahrnehmen.
Ja, dann erstmal vielen Dank für die Einladung, Herr Bonnmann.
Sehr gerne.
Ja, mein Name ist Jens Geres. Ich arbeite im Informationstechnikzentrum Bund, ITZ Bund, und leite dort eine Abteilung in der Softwareentwicklung, die sich mit Projekten, aber auch mit Themen beschäftigt, die, vereinfacht gesagt, mehr als eine Behörde brauchen kann.
Ja, das ist ja spannend. Vielleicht, ich glaube, nicht jeder ist ganz so firm, ne, wie das so in der Bundesverwaltung organisiert ist. Vielleicht können Sie da nochmal einen kurzen Überblick geben, was das ITZ-Bund, was macht man dort und wie funktioniert das?
Genau, das ITZ-Bund ist tatsächlich eine Bundesbehörde und wir sind ein IT-Dienstleister der Bundesverwaltung. Das heißt, unsere Kunden kommen alle aus dem Umfeld der Bundesverwaltung. Also wer gehört nicht dazu? Bundesländer und Kommunen beispielsweise. Mhm. Und wir unterstützen unsere Kunden in mehreren Fachbereichen. Als Full-Service-Provider bieten wir Betrieb an, Softwareentwicklung, Beratung. Fachthemen sind häufig Zölle, Steuern, Verkehr, innere Sicherheit, all diese Themen.
Mhm. Man könnte also sagen, so das Systemhaus der Bundesverwaltung?
Ja, das könnte man so ungefähr sagen, genau, der zivilen Bundesverwaltung.
Naja, ja, genau, das ist wichtig. Ne? Und so für die Einordnung, wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Mitarbeitende gibt es da? Wie groß ist der ITZ? Mhm.
Also im ITZ-Bund sind wir zurzeit 4.500 Beschäftigte.
Oh, wow.
Und wir verteilen uns auf 12 Dienstsitze in der Bundesrepublik, ne, vom Norden, von Hamburg, bis in den Süden, Stuttgart, Nürnberg.
Ah ja, okay. Das ist ja schon ganz schön umfassend, mit 4.500 Mitarbeitern auch ganz schön groß.
Ja, ja klar. Ne? Wir haben 200 Behörden, ne, die wir so als unmittelbare Kunden bedienen. Von daher, wenn man es dann wiederum runterrechnet, ist ja, dann gar nicht mehr so viel.
Ja, genau.
aber gut, ja, der Bund und die Bundesverwaltung ist natürlich auch eine relativ große Institution.
Ja, absolut, ja, klar. Ich glaube, das macht man sich immer nicht so bewusst, dass man, wenn man nicht ganz so nah dran ist, dass wir überhaupt 200 Behörden auf der Bundesebene haben. Aber da ist natürlich auch viel zu tun und insbesondere auch im IT-Kontext viel zu tun. Ne?
Genau, ganz genau. Ne? Die Digitalisierung stoppt ja nicht und auch in der Bundesverwaltung werden immer mehr Fachprozesse mit IT umgesetzt.
Glücklicherweise hätte ich
ja,
fast
gesagt. Ja, genau, ganz genau, glücklicherweise.
Ja, und wenn man jetzt so, wir sprechen ja hier viel über die Themen KI und auch generative KI. Wie kann man sich das vorstellen? Welche Rollen spielen diese Technologien heute für die Bundesverwaltung und auch dann logischerweise im ITZ-Bund?
Also ne, tatsächlich muss man das ein bisschen zweigeteilt betrachten, weil wir setzen in der Bundesverwaltung schon lange Technologien aus dem Umfeld der künstlichen Intelligenz ein. Mhm. Das kam ja nicht erst seit ChatGPT, ja. Da kam vielleicht das Thema generative KI. Aber auch davor wurde schon künstliche Intelligenz eingesetzt und gerade diese Massenverfahren, die man in der Bundesverwaltung hat, eignen sich sehr gut, um Technologien und Methoden der künstlichen Intelligenz einzusetzen. Mhm. Daher haben wir auch im ITZ-Bund schon sehr viele Jahre Erfahrung im Kontext künstlicher Intelligenz, ob das jetzt im Machine Learning-Umfeld ist oder im Predictive Analytics, also all diese Themen waren keine Unbekannten.
Mhm.
Ein bisschen mehr Drive kam natürlich dann dazu, als das Thema generative KI, ich sage es mal, massentauglich wurde.
Ja.
Also man würde sagen ChatGPT oder so Ende 2022.
Mhm.
Und dann begann auch bei uns das Thema generative KI spannend zu werden, weil natürlich viele der Prozesse und der Tätigkeiten, die wir in der öffentlichen Verwaltung machen, haben eine hohe Textlastigkeit.
Mhm, klar, das leuchtet ein, ne?
Ja, als Betroffener sowieso. Ne? Und da haben wir gesehen, dass generative KI natürlich viele Potenziale bietet, um Prozesse zu unterstützen.
Mhm.
Und das war so die Geburtsstunde, wo wir uns intensiver mit den Möglichkeiten beschäftigt haben.
Und aus den Ideen ist dann irgendwann mal das KI-Portal entstanden? Was war da so der Treiber, die Idee dahinter?
Naja, der Treiber war, wir haben, als wir uns das erste Mal damit beschäftigt haben, war es ungefähr Mitte 2023, haben wir uns mit den ersten frei verfügbaren Sprachmodellen beschäftigt und haben versucht, die, ich sag's mal, hinter einen Chatbot zu setzen.
Okay.
Na, das war eine eine einfache Idee, weil ChatGPT sei ja auch aus so ein bisschen wie Chatbot. Ja. Also haben wir das Gleiche kopiert. Ne? Jetzt sagen wir mal mit weniger Mitteln, aber versucht. Und sind doch vor eine ganze Reihe an Herausforderungen immer wieder gescheitert. Mhm. Zum Ersten war die Implementierung der Sprachmodelle aufwendig. Und wir haben immer sehr lange gebraucht, bis wir es verfügbar hatten. Und kaum hatten wir es verfügbar und konnten erste Versuche machen, ne, die nicht immer so erfolgsversprechend waren, gab es parallel auf Hugging Face 1000 weitere Open-Source-Sprachmodelle, die irgendwie besser waren. Und immer wenn wir dann weiteres integriert hatten, das Spiel hat sich so weitergedreht und dann haben wir gesagt, so funktioniert das nicht, ne, mit dieser Chatbot-Idee.
Ja.
Und es hat ja natürlich auch nur einen ganz eingeschränkten Nutzungsszenario, ne, weil ein Dialog führen mit einem Sprachmodell ist zwar ganz nett, ne, und ist vielleicht so eine, gerade so im Privaten, ne, auch manchmal ganz erfreulich, aber in einem unmittelbaren beruflichen Kontext ist es ein Dialog führen mit einem Sprachmodell eigentlich nicht besonders sinnstiftend. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, die Architektur komplett zu ändern.
Okay.
Und haben gesagt, wir brauchen etwas, wo wir viel, viel flexibler Sprachmodelle einsetzen können, wo wir auch viel flexibler Sprachmodelle und Anwendungsszenarien eins zu eins verbinden können.
Okay.
Also weg von dieser, ich nenne es mal ChatGPT-Idee, ein Modell, das alles ganz besonders toll kann und das dann jeden Benchmark vermeintlich gewinnt.
Das ist immer die Frage, welchen man braucht. Ne?
Ja, ganz genau. Und ob dieser Benchmark denn auch nur ansatzweise das widerspiegelt, was man wirklich beruflich machen will. Ne? Von daher haben wir gesagt, dass One Size does not fit all.
Mhm. Okay.
Sondern wir haben gesagt, wir brauchen die Möglichkeit einer flexiblen Architektur, um für bestimmte Szenarien, die für die Bundesverwaltung eine Relevanz haben, das jeweils zu einem bestimmten Zeitpunkt beste Sprachmodell dafür zu verwenden.
Okay. Und aber immer noch mit der Idee, das dann auch selber zu betreiben und selber zu hosten?
Genau, das ist ja, wie soll ich sagen, das ist ja so ein bisschen unsere Existenzgrundlage, vereinfacht gesagt. Aber auch wenn wir uns die Anforderungen, die es aus der Bundesverwaltung gibt, anschauen, dann haben wir sehr, sehr viel mit hohen Schutzbedarfen zu tun, also wo die Daten einen gewissen Sensibilität haben, aber auch das Thema Geheimschutz,
klar,
also vertraulich, ne, nur für den Dienstgebrauch, Verschlusssachen, all diese Themen. Und wenn man sich das als Marker nimmt und sagt, okay, diese Anforderung muss man auf jeden Fall irgendwie erfüllen können, ne, dann ist das quasi in die Zielarchitektur mit eingeflossen,
klar,
vor dem Hintergrund, wer weiß, wann diese Anforderung auf uns zukommt. Mhm.
Genau. Ich glaube, das ist nochmal so ein Thema, vielleicht einmal so kurz zur Einordnung, zur Erklärung. Mhm. Diese Schutzklassen, ne, von Daten ist ja nichts, was man so überall kennt.
Ja.
Ne? Und ich sag mal so, das geht dann los bei Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch und geht dann bis hoch zu streng geheim.
Genau.
Und stellt dann wirklich ganz außergewöhnliche, ich sag mal, Erwartungen und Strukturkompetenzen an eben die Verarbeitung dieser Daten und schließt dann in der Regel oder in aller Regel auch wirklich die Nutzung von so, ich sag mal, Hyperscaler-Clouds etc. aus.
Ne? Genau, ganz genau. Das ist häufig dieser Dreiklang der Informationssicherheit, dann des Geheimschutzes mit dem streng vertraulich, geheim und nur für den Dienstgebrauch. Und dann kommt ja meistens noch der Datenschutz dazu. Und dann wird das eine oder andere Betreibermodell ein bisschen schwieriger.
Ja, verstanden. Und wenn man jetzt so schaut nochmal, das Portal sollte dann, ich habe jetzt verstanden, verschiedene Sprachmodelle integrieren. Das Problem, das Sie schildern, das hatten wir natürlich auch in allen möglichen Kundensituationen in ähnlicher Struktur. Welche Services stehen denn da jetzt zur Verfügung oder was ist so, ich sag mal, das Ziel?
Genau. Also die eigentliche Idee von Keepits ist ja tatsächlich auch die Langform, dass wir ein KI-Portal sind.
Mhm.
Das heißt, unsere Grundidee war, eine Umgebung bereitzustellen, die quasi all das bietet, was sonst irgendwie Unangenehmes oder Mehraufwand bietet, wenn man sich mit oder Mehraufwand bringt, wenn man sich mit generativer KI beschäftigt. Das heißt, das Betriebsmodell, Rollen und Berechtigungen, ein Hilfesystem, eine Integrationsfähigkeit, all diese Themen oder auch eine Schnittstelle, dass wir sagen können, okay, wir bieten das drumherum an, so ein bisschen wie so eine Art Content-Management-System. Und der Content, der ist dann spezifisch und ist dann tatsächlich der echte KI-Use-Case.
Cool.
Das war die Idee dahinter.
Und die Modelle, die jetzt zugelassen sind, wie kann man sich das vorstellen? Ist das dann Bring Your Own Model und jeder Entwickler darf ein eigenes deployen? Ah. Oder?
Also im Prinzip ist das auch möglich, Bring Your Own Model, wobei wir hier tatsächlich das Use Case spezifisch machen und uns sehr genau die Modelle anschauen. Zum einen, was die Lizenz- und Nutzungsbedingungen angeht, passend dann zum Use Case. Das ist auch nicht immer, nicht alles ist, was die Sprachmodelle angeht, Open Source, wo Open Source vermeintlich draufsteht.
Ja.
Und ja, dann kommt ja noch hinzu, dass viele der Sprachmodelle eingeschränkte deutschsprachige Fähigkeiten haben. Mhm. Verwaltungsdeutsch kann keins, das können wir schon mal sagen. Vielleicht auch eine gute Nachricht, wer weiß.
Aber gut, es mag den einen oder anderen Bürger oder Bürgerin da draußen freuen.
Genau. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen uns ja nur mal mit der Fachdomäne beschäftigen, in der wir unterwegs sind. Und daher ist auch für uns immer sehr interessant. Und da gibt es nicht so wirklich, langsam gibt es erste Benchmarks, aber es gab davor noch keine so richtig, wo man sagen könnte, welche deutschsprachigen Fähigkeiten hat denn dieses Sprachmodell? Die meisten Benchmarks sind ja englischsprachig und nur so halbwegs nützlich für uns.
Naja, kann ich mir gut vorstellen. Das sieht ja dann, so auf der allgemeinen umgangssprachlichen deutschen Ebene sieht das ja ziemlich gut aus, was man da so bekommt. Mhm. Aber in der Fachsprache wird es dann oft auch dünn. Ne?
Ja,
genau. Das ist einfach die grundlegende Menge an Materialien, mit denen die Modelle trainiert wurden, überschaubar.
Richtig, und die Erwartungshaltung unserer Kunden ist natürlich hier eine andere, nämlich dass es tatsächlich ein Werkzeug ist, das man unmittelbar im Tagesgeschäft nutzen kann und dann unmittelbar hilft und nicht irgendwie umgangssprachliche Antworten gibt.
Ja, klar. Ja, ich finde das ein ganz spannendes Feld, im Sinne auf der einen Seite digitale Souveränität, auch als deutscher Staat wollen wir ja auch, eigene Services hosten können und da losgelöst von anderen politischen Strömungen vielleicht sein. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Geschwindigkeit, die Cloud-Services anbieten. Und dann aber auch, wahrscheinlich ist das eines der komplexesten Themen, im Moment der Betrieb von großen Sprachmodellen. Das so zusammenzubringen in so einer Infrastruktur, kann man sich ja schon so vorstellen. Mhm. Und das dann auch für 200 Behörden zu offerieren. Ne?
Genau, also wir machen hier tatsächlich fahren hier mehrgleisig. Mhm. Also auch wir nutzen die Public Cloud, aber hier nur als Infrastrukturprovider. Mhm. Das heißt, wir nutzen keine proprietären KI-Services, die irgendein Hyper- oder Midscaler anbietet, sondern ausschließlich mieten wir uns hier die GPU-Ressourcen. Mhm. Und bringen dann dort auch Keepits aus. Das ist insbesondere dann interessant, wenn wir über Change Management sprechen, über die Einführung von generativer KI. Dann ist so eine Miete einfach viel, viel sinnvoller, um Dinge zu erproben oder auch um die Wirtschaftlichkeit eines Use Cases nachzuweisen, eignet es sich auch viel, viel besser, mal schnell die Public Cloud zu verwenden. Mhm. Als jetzt schon mal Hardware zu kaufen, um danach festzustellen, es ist doch nicht wirtschaftlich, dann ist die Investition schon getan.
Ja, oder auch wenn die Adoption nicht schnell genug geht, hat man viel Hardware hingestellt, die man am Ende nicht braucht.
Ganz genau. Und wir haben tatsächlich auch doch eine ganze Reihe von Use Cases in der Bundesverwaltung, die durchaus in der Public Cloud auch genutzt werden können und wo die Daten, die man verwendet, keinen sehr hohen oder hohen Schutzbedarf haben. Ja. Und von daher machen wir quasi beides on-premise für bestimmte Arten von Daten und Szenarien oder für Kunden und Public Cloud für die Themen, wo es eben genutzt werden kann. Aber alles identisch aufgebaut, das heißt alles quasi identisch installiert und identisch betrieben.
Ja, und wie viele Behörden haben das System jetzt schon, genutzt, um ihre eigenen Use Case darauf zu entwickeln?
Also wir haben aktuell zurzeit so um die 25 Behörden, die Keepits bei uns nutzen, die dann auch zum Beispiel die Miete auf der Public Cloud finanzieren und so weiter. Und das ist ja kein Angebot, das wir kostenlos darstellen können, weil es fallen ja auch bei uns Kosten an, die müssen wir einfach eins zu eins durchreichen. Und hier sehr viele oberste Bundesbehörden in der Nutzung und die jetzt hier schwerpunktmäßig zurzeit sich mit den Szenarien beschäftigen, die Richtung Text zusammenfassen, Dokumente befragen, also in Anführungszeichen.
Ja. So diese typischen RAG-Cases.
Ganz genau. Und dann natürlich der Original-RAG-Use-Case, also tatsächlich anfangen, vorhandenes Wissen, strukturiertes Wissen, wenn man es denn hat.
Ja,
das
ist auch immer die Frage, wie gut ist das kuratiert?
Und ist es denn widerspruchsfrei? Aber gut, wenn man es hat, Dann werden aktuell auch diese RAC-Use-Cases implementiert, weil die natürlich aus Sicht der Verwaltung den unmittelbar stärksten Mehrwert bringen, weil man eben das Fachwissen hinzugeben kann. Das sind so die hauptsächlichen Use-Cases. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen, auch der Standard-Use-Case-Chat mit einem Modell, dieses Dialogverfahren. Ja. Kennt man ja auch oftmals vom Privaten, ne, wenn man so vor einer weißen Seite Papier oder einem weißen Word-Dokument steht und nicht so genau weiß, wie man anfangen soll oder die PowerPoint-Folie sich nicht füllen will. Ja, dann kann man sich natürlich Anreize von so einem Modell geben lassen und dann hat man schon leicht einen roten Faden und der Rest füllt sich dann schon.
Ja, ja, genau. Das habe ich vor. Das war so mein persönlicher Aha-Moment mit generativer KI. Ich fange nie wieder auf dem weißen Blatt an, ne? Ja, sondern man nimmt immer irgendwie was, sagt, oh, guck mal da, das ist der Text, nimm mal, formulier mal in die Richtung und dann kann man auf der Basis immer noch das dann so fein schleifen, bis es einem gefällt oder auch die Ideen. Ich glaube, das ist ein echter Mehrwert.
Ja, genau. Also das sehe ich genauso. Oder wenn man mal einfach irgendwie mit den eigenen Formulierungen nicht zufrieden ist, hilft das Thema. Oder die typische Management Summary, die ja doch manchmal ein bisschen mehr Aufwand bereitet, ne, als man glaubt, wo man es ja nur kürzen muss. Ne, aber das lässt man weg. Sprachmodelle sind hier ja schmerzbefreit und fassen sehr schnell zusammen. Von daher eine große Hilfe hier, ja.
Naja, jetzt kann ich mir vorstellen, auch vielleicht ist das auch ein Vorurteil, aber das jetzt in so einer, ich sag mal, behördenübergreifenden Struktur überhaupt zu konzipieren, den Mehrwert dafür aufzeigen zu können, die Budgets zu allokieren, das dann in eine Planung zu bringen, zu sagen, ja, okay, was es genau an GPU-Miete kosten wird, weiß ich auch noch nicht. Ne? Das war wahrscheinlich gar nicht so einfach. Können Sie da ein bisschen Einblicke geben? Wie sah das Projekt aus? Welche Hürden gab es da?
Ja, auch wir hatten, also ganz interessant war, dass wir immer auf eine sehr offene Kultur bei den Behörden gestoßen sind. Das Thema generative KI wurde, ich würde mal sagen, sofort oder relativ schnell als mögliche Lösung für ein Problem gesehen. Ich mache mal das mal im Vergleich mit einem anderen Thema. Ne? Vor ein paar Jahren war ja Blockchain ganz in.
Ja.
Ne? Man wusste nur nicht, welches Problem es denn lösen würde. Ne? Aber man hatte eine Lösung und suchte noch ein Problem. GenAI ist leichter, wie soll ich sagen, verständlich, nicht genau, wie es funktioniert, aber man versteht sehr schnell, dass es eine Hilfe sein könnte. Von daher war das Thema Bereitschaft in der öffentlichen Verwaltung zu erhalten, das war tatsächlich sehr einfach. Da war eine große Offenheit dafür da, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Schwieriger für uns war natürlich in dem Aufbau genau die Themen, die Sie angesprochen haben. Zum einen, was machen wir mit der Regulatorik? Wir sind zwar ja alle sehr glücklich in der Europäischen Union, dass wir die Ersten sind, die eine Regulatorik haben. Jetzt muss man aber sagen, ja, auch so ein EU-AI-Act und eine KI-Verordnung, da ist noch nicht immer alles ganz klar. Ne? Und hier und da wird es dann Rechtsprechung brauchen. Und das führt doch hier oder da zu einem Risiko, das man akzeptieren oder eingehen muss. Daher, das ist nicht immer ein Vorteil, sondern auch gerade, wenn man etwas neu macht, eher eine Hürde. Ich weiß, das hören nicht alle gern, aber es ist halt nun mal so, wenn man es aus der Praxis sieht.
Klar.
Und dann das Thema Betrieb. Auch hier mussten wir erstmal ein bisschen auch unsere Erfahrung sammeln, weil genau das Thema Performance, wie viele Token müssen wir denn überhaupt generieren? Wie schaut das aus? Wie können wir skalieren? Also hier mussten wir auch ein bisschen, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Trial and Error.
Ja.
Wir mussten einfach unsere Erfahrung sammeln. Ne? Mhm. Und die gab es nicht irgendwo. Das heißt, jeder selbst. Aber das waren so ein bisschen die Herausforderungen. Also einfach, wie kriegen wir die Use Cases so skizziert und definiert und im Rahmen der Regulatorik dargestellt, dass sie nutzbar sind.
Mhm. Und gibt es schon sowas wie eine Anzahl an Anwendern oder so, von denen man berichten könnte?
Ja, also wir haben ja die 25 Behörden, die machen das alle so ein bisschen anders. Dadurch, dass wir überlassen quasi die Konfiguration des Portals den Behörden. Das heißt, die Behörden sind selbst dafür zuständig, wie viele Nutzer sie dort zulassen, mit welchen Berechtigungen, sodass wir auch keinen Zugriff haben. Das Gleiche gilt für die Daten in den Wissensdatenbanken. Auch die sind getrennt von unserem Zugriff, sodass wir dieses Thema Geheimschutz adressieren. Und auch welche Apps von den Behörden genutzt werden, entscheiden die Behörden im Portal selbst. Das heißt, selbst konfigurierbar. Alles wird von uns in einer Best-Practice-Variante ausgeliefert. Und falls eine Behörde den Eindruck hat, nun ja, man möchte den System-Prompt ändern einer App, dann kann die Behörde das eigenständig tun.
Okay.
Und sie kann auch eine Feinjustierung der Parameter vornehmen, ne, wenn sie vielleicht mit unseren Voreinstellungen, was Temperatur und Kreativität und diese Dinge angeht, nicht zufrieden ist, sodass wir ein bisschen besser die Individualität, die es in der Bundesverwaltung gibt, sodass die eben adressiert wird und auch umgesetzt werden kann.
Das heißt jetzt so von so einem Use Case, dann ist das quasi wirklich die Infrastruktur vorausgeliefert.
Ja.
Aber die eigentlichen Projekte und die eigentlichen Initiativen, die dann auch in der Umsetzung und der Integration in die Fachverfahren kommen, die kommen dann gar nicht vom ITZ-Bund, sondern von der jeweiligen Behörde?
Das ist ein Mix. Also wir lassen mehrere Varianten zu oder KeePITS unterstützt mehrere Varianten. Zum einen stellen wir die Use Cases auf dem Portal bereit, die genauso genutzt werden können, wo die Behörde selbst entscheidet, was sie nutzt und wie sie es nutzt. Okay. Und dann haben wir noch zwei Ergänzungen, die wir anbieten. Das eine ist ein Software Development Kit, also wo die Behörden selbst Apps erstellen können für das Portal, nach ihrem eigenen Bedarf, die wir dann aber zentral integrieren, damit wir die Anforderungen der KI-Verordnung auch erfüllen können als Betreiber und Anbieter. Ja. Und wir bieten eine OpenAI-kompatible Schnittstelle an, sodass also die Behörden sich selbst Keys generieren können aus ihrem Portal heraus und dann eigene Fachverfahren anbinden können, um dann auch dort den Mehrwert von generativer KI zu nutzen. So haben wir quasi eine Kombination aus, ich nutze die Ressourcen im Portal, vielleicht morgens zwischen 7 und 18 Uhr und nutze dann die Ressourcen von 18 bis 7 Uhr für Fachverfahren, die dann asynchron Themen abarbeiten lassen. So habe ich zumindest die Chance, die Ressourcen, die ich habe oder die ich bezahle, effizient und wirtschaftlich zu nutzen.
Das finde ich einen total spannenden Ansatz, ne? Weil man so dann auch tatsächlich die Rechenkapazität ja auch vernünftig auslasten kann. Ne? Das ist ja oft ein Problem, gerade wenn wir über On-Premise-Hardware sprechen, ne? Dann brauche ich die für gewisse Anwendungsszenarien wie Training vom Modell oder so, brauche ich halt sehr viel in kurzer Zeit und habe dann aber hinterher den Anwendungszeitraum eher, ich sag mal, geringere Nutzung. Ne?
Ganz genau. Und das Thema Nachhaltigkeit spielt da ja auch mit rein. Ne? Es ist tatsächlich sehr schwierig, generative KI, GPUs und Nachhaltigkeit unter einen Hut wirklich zu bringen. Na, aber sagen wir mal so, es ist nachhaltiger, zentral die Ressourcen zu verwenden und irgendwie voll auszulasten, als sie überall immer mal wieder rumreden zu lassen.
Absolut. Und wenn Sie jetzt so auf den Betrieb schauen und die Erfahrungen, gibt es da spezifische Herausforderungen oder konkrete Dinge, wo Sie sagen, ja, da haben Sie was gelernt?
Ja, also wir sind noch ein bisschen im Erfahrungssammeln, gerade was große Lastverteilung angeht. Weil wir dann natürlich die Nutzerszenarien noch nicht so genau kennen. Ja. Wann werden denn zum Beispiel ganz viele Dokumente zusammengefasst? Geht das überhaupt? Wie ist denn die Häufigkeitsverteilung? Von daher, da arbeiten wir noch dran, um hier die perfekte Performance zu haben. Ansonsten beschäftigen wir uns zurzeit sehr intensiv mit dem Thema Geheimschutz. Mhm. Also so, dass wir die gesamte Infrastruktur VSNFD freigeben, also nach der Verschlusssachenanweisung und damit dann auch die Ersten wären, die in der Bundesverwaltung generative KI für die Verarbeitung von VSNFD-Materialien anbieten.
Ja, das wäre cool.
Genau, und das planen wir bis Mitte des Jahres zu schaffen und ich bin mir auch sehr sicher, dass wir das schaffen werden.
Okay, und so von der, ich sag mal, Weiterentwicklung, wenn man auf KeePITS 2.0 guckt, wenn es das überhaupt gibt, was sind da so die ich sag mal, Top-Features auf der Roadmap, auf was kann man sich als Bundesbehörde noch freuen?
Also ein Thema darf ja zurzeit nicht fehlen und das ist auch bei uns im Blick, das sind die Agenten. Mhm. Na, also das wird kommen, es gibt ja aktuell schon eine ganze Reihe von Frameworks, die man hier verwenden kann, das heißt auch wir beschäftigen uns mit dem Thema KI-Agenten, wie können wir das einbauen, was kann man dafür an nützlichen Szenarien bauen, die also einen echten Mehrwert haben und nicht nur funktionieren, sondern auch wirklich was mitmachen kann. Und dann beschäftigen wir uns zurzeit noch mehr sehr intensiv mit dem Thema Retrieval Augmented Generation, um hier noch mehr Funktionalitäten einzubauen, die eher noch das Behördenleben noch besser treffen. Das sind natürlich viele Dinge, die Richtung Rollenberechtigung gehen, Vererbung von Rollenberechtigung aus anderen Verfahren, solche Themen.
Haben Sie in dem Kontext auch über, ich sag mal, was wir im Moment als Trend sehen, sind diese semantischen Graphen, um dann auch ein besseres Reasoning und bessere Ergebnisse zu bekommen. Ist das auch ein Thema, das Sie umtreibt? Oder?
Also zurzeit noch nicht. Zurzeit beschäftigen wir uns tatsächlich eher mit dem Thema RAG und Agenten, weil RAG ganz, ganz offensichtlich den größten Mehrwert für die Verwaltung hat. Und die Agentensysteme tatsächlich auch bei in einigen Geschäftsprozessen aller Voraussicht nach eine Hilfe sein könnten. Mhm. So aktuell ist unsere Potenzialbewertung. Den Rest schauen wir mal. Aktuell ist es ja, man kann ja gar nicht jedes Thema verfolgen, naja, was aktuell an coolen Dingen,
sag ich jetzt mal. Das schafft man ja kaum noch zu lesen inzwischen. Ja, ganz genau. Das ist ja, ja, wirklich, am Anfang habe ich mir da immer große Mühe gemacht, aber inzwischen wird man ja, zumindest in meiner LinkedIn-Timeline und in den Newsfeeds, wird man ja derart überrollt mit News und Themen, dass es ja unfassbar schwierig, da am Ball zu bleiben.
Ne? Ja, ja,
ja. Ja, und schon gar, wenn man dann alles nachbauen oder mitentwickeln will.
Genau, so genau. Und ne, natürlich, wenn wir etwas anbieten, dann sind die Anforderungen natürlich so, dass es betrieben wird, sicher betrieben wird und sowas. Ne? Wir können nicht als Start-up agieren und dann sagen, ja, schaut mal, wenn es nicht geht, ja, nicht so schlimm. sondern das sind natürlich ganz andere Anforderungen, die an uns gestellt werden.
Klar, klar. Und auch Datenschutz und so.
Ja,
das,
ja.
Da kann man nicht sagen, das haben wir nicht ernst genommen.
Ja, ganz genau.
Ja, ja, absolut. Ja, okay. Und wenn man jetzt so ein bisschen aus den Lessons learned guckt, wenn man jetzt sagen würde, was sind so die drei Dinge, wenn Sie sagen würden, wenn Sie heute nochmal von vorne anfangen, auf die sollte man unbedingt achten, oder das sind so die Kernpunkte?
Ja, also ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, die unterschiedlichen Sprachmodelle tatsächlich zu betrachten, weg von diesem, ja, ein Sprachmodell kann schon alles. Mhm. Ganz am Ende führt das vielleicht auch nachher zu einem Vendor-Login. Mhm. Na, auch dieses Risiko besteht ja, wenn man alles mit einem Sprachmodell macht. Da wäre meine Empfehlung, sich tatsächlich die unterschiedlichen Sprachmodelle genau anzuschauen und auf mehr als auf eines zu setzen. Das ist so eines der Lessons learned, die wir gemacht haben. Der zweite ist, den ich mitgeben würde, wäre, nach unseren Erfahrungen war der Start der Kreativitätsphase so ein bisschen schwierig. Mhm, man hat zuerst gesehen, naja, Texte zusammenfassen, Texte erstellen. Das ist aber irgendwann, wie soll ich sagen, ist da ein Ende. Mhm. Und die Welt kann nicht daraus bestehen, Texte zusammenzufassen oder Texte zu generieren. Das heißt, man braucht hier oder da auch noch ein bisschen Kreativität, die man einbringt, und tatsächlich andere Use Cases auch zu zeigen. Also hier würde ich allen empfehlen, auch eine Art Entwicklungs- oder Testumgebung, ein Labor mitzubringen, wo man einfach mal schauen kann und sich auf keinen Fall, das wäre so noch mein dritter Tipp, von Versprechungen blenden lassen, die sagen, generative KI kann alles. Ne? Nur weil es jetzt eine schöne Lösung ist für viele Themen, so ist es nicht die Lösung für jedes Problem. Und man sollte weiterhin sehr genau schauen, wo es denn eine Hilfe sein kann und wo man vielleicht auch auf andere Methoden setzen sollte.
Ja, ja, genau. Manchmal reicht einfach auch eine lineare Regression,
ja,
und
ganz
man braucht nicht immer ein großes Sprachmodell.
Ja, ja.
Absolut, ja. Ja, gut verstanden. Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal so den weiteren Blick auf die öffentlichen Verwaltungen richten und sagen da nochmal, okay, in den nächsten Jahren, wie schätzen Sie das Potenzial da ein? Also wie viel generative KI werden wir da erleben? Und wie sieht vielleicht auch, ich sag mal, die Arbeit des ITZ-Bund dann in ein paar Jahren aus?
Also hier würde ich tatsächlich die Wette eingehen, dass generative KI ganz massiv die öffentliche Verwaltung, aber auch die Tätigkeit im ITZ-Bund verändern wird oder erleichtern wird. Zum einen, ich glaube, mit generativer KI viel, viel leichter die Schwelle zwischen, ich sag's mal, neuer Beschäftigten, Anfängerinnen, Anfänger, zu senioreren Beschäftigten viel, viel schneller gelöst werden kann. Und wir werden in der öffentlichen Verwaltung in den nächsten Jahren ja eine gewisse Reihe von Abgängen verkraften müssen.
Ja.
Das Thema Fachkräftemangel. Und ich glaube, generative KI wird hier die Möglichkeit sein, diese Lücke, die sich allein im Know-how auftun wird, zu schließen, oder wird ein Werkzeug dafür sein. Und da denke ich, dass generative KI ganz massiv Einzug erhalten wird. Und ich glaube auch, dass immer mehr IT-Lösungen jetzt in den nächsten Jahren, also bestehende IT-Lösungen, immer mehr generative KI verwenden werden, um irgendwelche Anträge zu prüfen, Qualitätschecks zu machen, Dinge vorzuformulieren. Da bin ich mir ganz sicher, dass es kommen wird, und ich glaube auch, dass das Produktivitätseffekte haben wird für die öffentliche Verwaltung. Und dann, wenn ich dann noch ein paar Sachen aus dem ITZ-Bund dazu nehme, ne, wie wir so Qualitätssicherung, Anforderungsanalyse, Code-Generierung, auch da werden Hilfestellungen kommen. Müssen wir ein bisschen gucken, welchen tatsächlichen Mehrwert die bringen. Das ist hier und da, kann man trefflich darüber streiten, wie hoch der Effektivitätsgewinn ist. Ich bin mir aber sicher, dass es kein Minusgeschäft sein wird, sagen wir es mal so.
Ja, ja, genau. Also die Themen, die Sie genannt haben, sehe ich ganz genauso. Es ist auch schön zu sehen, dass da, ich sag mal, die Behörden im Gleichklang auch mit dem laufen, was wir in der freien Wirtschaft so erleben. Weil das sind die Themen, ne? Also ja. Das ist gar keine Frage. Und schön zu sehen, dass auch da in der Verwaltung so intensiv dran gearbeitet wird. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank, Herr Gerres, dass Sie das so offen mit uns hier geteilt haben. Ich glaube, das ist eine super spannende Geschichte und auch eine tolle Erfolgsgeschichte, zu sehen, dass wir solche Technologien tatsächlich auch heute im produktiven Einsatz bei Behörden, auch mit Schutzklassen von Daten ganz bald, wie wir gelernt haben, entsprechend sehen und abdecken können. Ich glaube, das bringt uns als Deutschland weiter nach vorne.
Ja, Herr Bonner, dann bedanke ich mich, dass ich die Möglichkeit hatte, hier ein bisschen was zu Kiepitz zu erzählen und vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern auch mal zu zeigen, dass die Bundesverwaltung vielleicht doch nicht ganz so träge ist, wie manchmal in der Presse und in den Medien der Eindruck geschürt wird. Ne?
Das kann ich nur zurückgeben. Ja, das erleben wir ja auch in unseren Projekten gemeinsam, dass das gar nicht so schlecht ist, wie manchmal der Ruf da draußen. Vielen Dank. Ja, wie immer finden sich in den Shownotes unter www.adesso.de/generativeAI noch ein paar Hinweise und die üblichen Details. Vielen Dank.